Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 27. Mai 2025. Gestern ist die ruhmreiche, erst ganz kurz vor der Ziellinie abgefangene Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in Kloten mit Ovationen empfangen worden, tränenreich, da auch der Rückblick auf diesen dramatischen WM-Final, diesen Krimi gegen starke Amerikaner, den die Schweizer erst in der Verlängerung mit der Minimaldifferenz von 1-0 verloren haben. Erneut wurde es nichts mit der WM-Goldmedaille, zum vierten Mal Silber. Und tief war die Trauer auf den Gesichtern da abzulesen, als die Fans versuchten, diese tollen Spieler aufzumuntern. Ich kann es natürlich verstehen, wenn man so oft viermal so nahe dran war. Aber man darf einfach nicht vergessen, und ich erinnere mich zurück an die Anfangszeiten, ich war damals junger Eishockey-Berichterstatter, 1989, meine erste WM in Schweden, ausgerechnet in der Arena, in der jetzt die Schweizer eben in diesem Finalkrimi gegen die USA verloren haben. Der Globen, so hieß die damals, ich glaube, heute haben sie das umgetauft, da dieses Eishockey-Stadion. Man muss einfach sehen, damals hätte die Schweiz keine Chance gehabt, auch nur in die Nähe der Weltspitze zu kommen. Die Schweizer waren in der Gruppe B, also nicht mal in der A-WM. Eine Liftmannschaft, 1987, glaube ich, erstmals aufgestiegen, dann wieder abgestiegen, ohne jede Chance. Und eben zu Beginn auch der 90er Jahre ganz, ganz schwierig. Selbst Italien, Polen, andere Teams waren näher dran, phasenweise, als die Schweizer zu den Weltbesten aufzurücken. Und man muss sich das einfach vor Augen halten, wenn man sieht, was für ein riesiger Schritt da gemacht wurde. 1989 liefen, als ich eben erstmals als junger Kufenchronist da in Erscheinung treten durfte, liefen noch die Sowjets ein, Kasatanov, Fetisov, da dieses ganze Bolschoi-Ballett des internationalen Eishockeys. Marc Messier, kann ich mich erinnern, die NHL-Cracks bei den Kanadiern, die Schweden waren stark. Die Finnen, glaube ich, haben die Schweizer mal besiegt, 1980, an den Olympischen Spielen in Lake Placid, wo ja einige Favoriten gestürzt sind, nicht zuletzt die übermächtigen Sowjets, die gegen eine amerikanische College-Mannschaft damals schon überraschend stark dann im Finish verloren hatten. Nein, man muss einfach hier würdigend anerkennen, das Schweizer Eishockey hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Und ich schreibe darüber in der kommenden Ausgabe, die übrigens am Mittwoch bereits erscheint, aufgrund von Auffahrt wegen des Feiertags. Also bitte seien Sie gefasst, morgen schon die Weltwoche in Ihrem Kiosk physisch, in Ihrer ganzen gedruckten Pracht oder aber heute Abend dann mit elektronischen Sendboten Ihnen zugeschickt. Bitte achten Sie darauf, und ich werde dann morgen nochmal auf diese Ausgabe zurückkommen, aber ich gebe schon einen kleinen Vorgeschmack, meine nostalgischen Rückblenden in die Ursprungszeit meiner journalistischen Laufbahn in Stockholm damals in der Schlussphase der WM. Konnte ich damals dabei sein. Was waren das noch für Zeiten? 1990 dann die WM in Bern, auch hochinteressant. Ja, das ist schon ein Stück, das liegt schon ein bisschen zurück, wobei es fühlt sich eigentlich an, als wäre es erst gerade gestern gewesen, 1991, ja, da war die WM in Finnland. Also Sie sehen, ich verliere mich da wie ein alter Sportler in nostalgischen Erinnerungen. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, meine Vortragstournee geht weiter am Mittwoch, dem 4. Juni 2025 in Thayingen, weltwoche.ch/Thayingen, seien Sie dabei, oder dann eine Woche später im Kanton Wallis, Mittwoch, 11. Juni 2025, im Kanton des Schweizer NHL-Superstars Nico Hischier, der leider verletzt war im Finale. Am letzten Sonntag, 11. Juni 2025, Zentrum Missione Theatersaal Landstraße in Natters, unbedingt anmelden. Weltwoche.ch/Naters. Ich freue mich sehr, in den Kanton Wallis zu kommen und hoffe, dort viele Weltwoche-Abonnenten zu treffen, aber auch noch Weltwoche-Abonnenten zu gewinnen. Bitte sagen Sie es weiter. Wir sind ganz große Befürworter des Kantons Wallis, vor allem deshalb, weil die Walliser ihre Eigenständigkeit behalten haben bei gleichzeitig maximaler Weltoffenheit. Es gibt ja viele Walliser, die Welt erobert haben, und zwar nicht mit Waffen und mit Gewalt, sondern mit ihrer Kreativität, mit ihrer Tüchtigkeit. Jans kritisiert die Grenzpolitik. Unser Bundesrat, der Justizminister, hat Besuch bekommen von seinem Amtskollegen Dobrindt und beziehungsweise umgekehrt, der Jans war in Berlin, nicht umgekehrt in Bern. Also Besuch bekommen hat der Dobrindt. Bitte verzeihen Sie diesen Mangel an Präzision hier noch Eishockey-Kufen-bedingt. Nein, und da ist ja erwartet worden, wie sich der Schweizer Bundesrat äußert in der deutschen Hauptstadt. Er hat ja ziemlich ausgeteilt im Vorfeld, da die den Deutschen vorgeworfen, sie würden das Recht brechen. Und man kann ja der deutschen Regierung einiges vorhalten, aber in diesem Punkt haben sie recht, wenn sie sagen, auf dem Landweg da darf es gemäß EU-Recht keine Asylgesuche in Deutschland geben. Und anstatt die Deutschen zu kritisieren, sollte sich Beat Jans daran ein Beispiel nehmen, haben wir hier schon darauf hingewiesen, und selber dafür sorgen, dass die illegalen Grenzübertritte in der Schweiz aufhören. Das ist nicht eine Folge sozusagen des Schicksals, sondern einfach des Mangels an eigener Bereitschaft, die Asylgesetze wirklich anzuwenden und ihnen Nachachtung zu verschaffen. Groß die Resonanz auf den Satz des amerikanischen Präsidenten, Putin sei völlig verrückt geworden. Da wird es ein Riesentheater drum gemacht, weil sich natürlich die Zeitungen sehnsuchtsvoll bestätigt sehen wollen. Seht her! Auch der amerikanische Präsident hat es gemerkt, was wir schon seit 3 Jahren schreiben, Putin ist verrückt, Putin spinnt. Nun, erstens, ich warne einfach davor, das Ganze auf Personen zu reduzieren, die Weltpolitik. Man muss immer die Interessen anschauen, die Interessen der Länder, die Interessenlage, wir haben darüber schon gesprochen. Und zweitens sind auch solche Aussagen absolutely crazy. Die haben natürlich einen anderen kulturellen Kontext. Sprechen natürlich auch etwas von der, sagen wir einmal, Ohnmacht, die Trump natürlich spürt, der amerikanische Präsident, weil er eine Politik ausbaden muss, die nicht er angerichtet hat. Und die Russen, wir haben hier das schon öfters dargelegt, sie gewinnen jetzt den Krieg in der Ukraine, damit natürlich die westliche Strategie zertrümmern. Die ist nicht aufgegangen, diese Wette. Und wenn einer den Krieg gewinnt, ist es halt nicht so einfach, ihn zu stoppen. Allerdings, und das ist interessant, das zeigt eben, dass die Russen nicht spinnen, sondern rational aus ihrer Sicht, aus ihrer Interessenslage unterwegs sind. Der Sprecher des Kreml, Peskov, hat diese Aussagen, muss ich sagen, relativ souverän aufgegriffen und gesagt, ja nein, sind einfach emotionale Überforderungen, man misst dem nicht so eine große Bedeutung bei. Und das zeigt eben, was ich hier, oder bestätigt, was ich hier schon öfters gesagt habe, dass eben die Russen auch ein Interesse daran haben, ein nationales Interesse, jetzt unabhängig von den handelnden Personen, ein nationales Interesse daran haben, und das ist eigentlich das Wichtige, woran man sich festhalten kann oder sollte oder könnte, ein nationales Interesse mit den Amerikanern, sich wieder in ein Vernehmen zu setzen, denn es ist eben nicht im strategischen Interesse Russlands, allzu einseitig an die Seite der Chinesen gedrückt zu werden. Das ist wichtig, darum beharren ja auch die Russen aus geopolitischer Hinsicht darauf, im westlicheren Teil Europas einen Einfluss zu haben, beziehungsweise ihre Sicherheitsinteressen aus dem Westen nicht bedroht zu sehen. Und das ist der Stein des Anstoßes mit der Ukraine. Das ist der rationale Kern hier bei aller Irrationalität und Schrecklichkeit des Krieges, dass eben die russische Seite das Vordringen der NATO auf die Ukraine, ich habe sie schon oft gesagt, als unmittelbare, ja geradezu existenzielle Bedrohung ihrer Sicherheitsinteressen empfindet. Und einfach dadurch, dass man sagt, die Russen spinnen, sie sind verrückt geworden, völlig durchgedreht, Putin ist ein Wahnsinniger, wird man einfach dieser Sachlage nicht gerecht. Ja, man verstellt sich den Blick auf ein Verständnis dieser Situation. Und wenn sie einen Krieg beenden wollen, dann müssen sie eben die Kriegsursachen beenden. Und das sagen ja die Russen die ganze Zeit. Das ist ja ihr Bestreben, das zu tun. Und selbstverständlich auch da bei allem berechtigten Misstrauen, es geht eben darum, realistisch auf der Grundlage einer nüchternen Bewertung der Interessen hier die Sache in den Blick zu nehmen. Ich komme dann in der deutschen Ausgabe darauf noch zurück, weil jetzt auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz hier noch einmal Öl ins Feuer gießt. Er sagt, keine Reichweitenbeschränkung mehr. Merz erlaubt Ukraine-Angriffe auf russisches Gebiet. Und das halte ich für eine recht gefährliche Ansage, weil damit natürlich das Eskalationspotenzial steigt. Und ich glaube einfach nicht, dass die Deutschen wirklich realisieren, wie gefährlich die Situation ist, in die sie sich dadurch manövrieren. Dann hat Christoph Mörgeli in der Weltwoche einen wahnsinnigen Fall aufgedeckt. Der abgewiesene Asylant Mekonnen Tefera läuft um den Baldeckersee und den Behörden läuft er davon, wetten, dass er einfach hier bleibt. Das ist der unfassbare Fall eines abgewiesenen Asylbewerbers, der Sozialhilfe kassiert und mittlerweile über 50.000 Franken an Preisgeldern gewonnen hat durch Läufe. Also er läuft tatsächlich den schweizerischen Behörden davon. Er müsste eigentlich die Schweiz verlassen, auch seine mittlerweile von ihm geschiedene Frau, inklusive Kinder. Aber sie bleiben einfach hier. Sie stellen sich auf den Standpunkt, das sei nicht rechtens, das Urteil sei eben angeblich noch nicht rechtskräftig. Der Seetaler Bote nannte ihn letztes Jahr einen Bieler mit äthiopischen Wurzeln. Laut der aktuellen Rangliste stammt er aus Nidau, ein abgewiesener Asylbewerber, 33 Jahre alt. Eben Anträge abgewiesen, 54.000 Franken Sozialhilfe, 50.000 Franken gesammelte Preisgelder. Unglaublich. Und für Christoph Mörgeli ist dieser Läufer ein Sinnbild unserer gescheiterten Asylpolitik. Sein illegales Verhalten werde belohnt. Man muss hier hierzulande offenbar nur den Behörden und den Gesetzen schnell genug um die Ohren laufen. Dann ein anderes Thema, das wichtig ist. Beat Gigi vertieft es ebenfalls in der Weltwoche. Wie Arbeitslosigkeit einwandert, die Personenfreizügigkeit verleitet Firmen zu leichtfertigem Rekrutieren von Ausländern. Es ist hoch brisant, denn es wird ja immer erzählt, dass die Migration in die Schweiz, jetzt auch die EU-Migration, vor allem dem Arbeitsmarkt diene und der Produktivität. Tatsache ist allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ausländer, auch EU-Ausländer in der Schweiz arbeitslos werden, viel höher ist als bei Schweizern. Und zwar viel höher ist diese Arbeitslosigkeit. Die Zahlen laut jüngster Arbeitsmarktstatistik waren im April knapp 68.000 ausländische Personen als arbeitslos gemeldet. Damit war diese Gruppe gewichtiger als die der arbeitslosen Schweizer, gut 62.000. Und dies bei einem unterproportionalen ausländischen Beschäftigungsanteil von knapp 35%. Also obwohl nur 35% ausländische Beschäftigung in absoluten Zahlen höhere Arbeitslosenzahlen. Entsprechend ist die Arbeitslosenquote unter Ausländern mit 5,3% erheblich höher. Bezogen auf die Personen aus dem EU-EFTA-Raum sind es 4,7%. Also nicht ganz so hoch, wie wenn man alle nimmt, aber auch die EU-EFTA Arbeitskräfte, die in der Schweiz sind, viel stärker arbeitslos als die Schweizer. Und interessant ist eben, dass hier ein Mechanismus oder ein Grunddefizit zum Ausdruck kommt. Und das beschreibt Beat Gigi, dass es eben für Schweizer Firmen einfach und lukrativ ist, Ausländer mal reinzuholen. Aber dann, wenn sie mal hier sind, zeigt sich, dass es vielleicht doch Unverträglichkeiten gibt. Und dann ist eben die Neigung, die halt in den Sozialstaat abzuschieben, um dann eben wieder neue Ausländer zu holen. Diese Anreize sind sehr, sehr stark ausgebildet. Darüber hat man schon lange geredet, das wurde immer weggewischt, aber es ist statistisch belegbar, die Zuwanderung macht die Schweiz auch im Arbeitsmarktbereich, auch in diesem sogenannten produktiven Sektor, nicht primär reicher pro Kopf, sondern sie belastet vor allem auch unsere Sozialwerke. Das gilt es immer wieder zu berücksichtigen. Dann zu reden gibt der Fall eines schwerreichen Wattländer IT-Unternehmers, der sich die Taschen füllt aufgrund dieses Geldeintreibungsinstituts Serafe, das die Zwangsgebühren reinholt da für unser Staatsfernsehen. Die Firma Serafe, die Gebühren eintreibt, profitables Geschäft. Und eben an den Unternehmer Cédric Moret, den Multimillionär, der da mit seinen Firmen beim Geldeinziehen mitwirkt, diesen Auftrag sich geholt hat, der verdient sich ebenfalls eine goldene Nase. Und das ist ein großer Aufreger. Die NZZ am Sonntag hat das aufgedeckt und vielleicht könnte diese Geschichte da doch auch eine Stimmungswende beschleunigen, die sich sowieso abzeichnet gegen das Schweizer Fernsehen. Kein Weg am Stände mehr vorbei. Die NZZ warnt vor einer Aushöhlung der Demokratie, wenn auf das doppelte Mehr verzichtet wird. Darauf haben wir gestern schon angesprochen. Die Frage lautet einfach, wann entscheidet sich das Zentralorgan des Freisinns, diesen EU-Unterwerfungsvertrag auch redaktionell, hochoffiziell zum Abschuss freizugeben. Im Moment überwiegen bei der NZZ immer noch die Befürworter. Auch der Chefredaktor, der äußert sich eigentlich lieber zu deutschen Fragen als zu schweizerischen, hat sich da noch nicht stellungsnehmend geäußert. Wir werden sehen, die NZZ hat ja in der Vergangenheit dem Freisinn viele Ratschläge gegeben, die sich dann für die Liberalen als eher verheerend herausgestellt haben, nicht zuletzt stärker in die grüne Richtung zu geben. Das ist ausgegeben worden, dann natürlich auch in der ganzen Europapolitik war also die NZZ kein besonders fruchtbarer Orientierungshelfer da für die FDP. Pfister beendet am Herz Woke-Wahn, Frauenquote und Non-Binarität sind bei der Antrittsrede des neuen VBS-Chefs kein Thema, nach wie vor aber die NATO-Anbindung. Und etwas irritierend, etwas seltsam, der Truppenbesuch des Wehrministers im Anzug mit den Lackschuhen. Also ein etwas seltsames Gebaren da des Bundesrat, ja, ich plädiere zwar für zivile Kleidung bei der zivilen Führung von der Armee, aber mit den Lackschuhen da zu den Truppen, das zeigt doch nicht unbedingt, dass der Mann geistig, mental auf dem Posten ist. Also wer mit Lackschuhen zur Truppe geht ins Gelände, der scheint den Ernst der Lage noch nicht ganz erfasst zu haben. Unser Erfolgsmodell braucht mehr Rückhalt, fordert Economy Suisse. Gleichzeitig feiert der Wirtschaftsdachverband den Ausverkauf dieses Schweizer Erfolgsmodells an die EU. Finde den Fehler, schreibt in der Weltwoche Philipp Gut. Ja, die Wirtschaftsverbände, allen voran Economy Suisse, sind besorgt, das Schweizer Erfolgsmodell in Gefahr. Gleichzeitig zersäbeln sie selber die Säulen dieses Erfolgsmodells, namentlich unsere Staatsform, den unabhängigen demokratischen Rechtsstaat Schweiz, der ja eine Grundlage ist dieses Erfolgs, dass wir eben selber unsere besseren Rahmenbedingungen bestimmen können. Victor Jacobo gibt Verantwortung für Casino-Theater Winterthur ab. Das habe ich im Tagesanzeiger gelesen heute Morgen. Der Komiker tritt ab als Verwaltungsratspräsident des Casino-Theaters Winterthur. Sein Weggefährte Patrick Frey verlässt den Verwaltungsrat der Casino-Immobilien AG. Ja, Victor Jacobo kritisiert mich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich mich irgendwann einmal aus seinem eher links geprägten Orbit entfernt habe. Und ja, es haben halt unterschiedliche Meinungen unter dem Himmel Platz. Das ist für manche etwas schwieriger zu verstehen. Aber ich muss hier sagen, dass ich Victor Jacobo sehr respektiere für das, was er aufgebaut hat, auch in Winterthur. Toll, wie er das gemacht hat. Immer auch übrigens mit einigen sehr bürgerlichen Geldgebern freundschaftlich verbunden. Ich habe es dann vielleicht überkompensierend abbekommen. Da musste sich der Altlinke dann immer wieder etwas wirksam positionieren, um bei seinem Stammpublikum ja eben das Territorium gewissermaßen identitätsversichernd zu markieren, also dass er immer noch sich da im weitesten Sinn in diesen linken Gefilden bewegt, das kann man verstehen. Nein, das hat er toll gemacht und er ist sicherlich auch jemand, der mit großer Intelligenz, Disziplin, Akribie sich da im Feld der Comedy und ja, der Unterhaltung etablieren konnte. Sehr, sehr beliebt. Also Respekt für Victor Jacobo, der jetzt die Verantwortung abgibt fürs Casino-Theater zusammen mit Patrick Frey, der ja auch Verleger ist, eines sehr interessanten Buchverlags. Meine Damen und Herren, das ist gewesen von Weltwoche Daily Schweiz bis jetzt. Ich melde mich gleich zurück wieder mit der internationalen Ausgabe. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ich melde mich unmittelbar zurück, bin gleich wieder da. Machen Sie es gut. Bis später.